Es gab wohl auf der Erde große Namen, herrliche Namen, also die Menschen, die vielleicht große Taten getan und herrliche Taten und vieles machen konnten, was viele andere nicht konnten. Und doch gehen diese Namen in Vergessenheit. Doch kommt eine Zeit, wo sie vielleicht in der Geschichte einmal oder zweimal erscheinen würden und dann ist das dann auch vergessen. Und wenige Menschen kennen die, ja. Aber ein Name ist, der ewig bleibt, der besteht. Und dieser Name ist ein besonderer Name, weil er Rettung und Hilfe bringt, weil er nicht nur ein Menschenname ist, weil in diesem Namen viel, viel eingelegt ist, weil er der Sohn allmächtige Gott ist. Ich möchte heute Morgen mit der Hilfe des Herrn noch einmal über den Jona, den Prophet, sprechen. Es hat mich sehr angesprochen, dieses Buch Jona, diese vier Kapitel. Und es liegt mir vom Herzen, noch einmal über diesen Gedanken zu sprechen. Ich lese dann uns vom Kapitel 1 ab Vers 10 und der zweite Kapitel lesen wir auch dann mit, wegen dem Zusammenhang. Kapitel 1, 10 mit Kapitel 2 zusammen. Da fürchteten sich die Leute sehr und sagten zu ihm, also zu Jona, warum hast du denn so etwas getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Dann sagten sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, damit das Meer um uns still wird, denn das Meer tobte ungestüm. Er sagte zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer um euch still werden. Denn ich weiß, dass dieses große Unwetter um meinetwillen über euch kommt. Und die Leute ruderten, um wieder ans Land zu kommen, aber sie konnten nicht. Denn das Meer tobte ungestüm gegen sie. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen der Seele dieses Mannes und rechne uns nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinem Toben. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr, und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Aber der Herr sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Leib des Fisches. Und Jona betete im Leib des Fisches zum Herrn, seinem Gott, und sagte, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauch der Höhle, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten im Meer, so dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, so dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an mein Leben. Die Tiefe umfing mich. Seegras schlang sich um meinen Kopf. Ich sank hinunter zu den gründenden Bergen. Die Erde war für immer hinter mir verschlossen, aber du hast mein Leben aus der Grube heraufgeführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die den nichtigen Götzen festhalten, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit Lob Dankopfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, denn die Rettung kommt vom Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und er spie Jona aus ans Land. Ich glaube, dass die Beispiele in der Bibel, die Geschichten, die Begebenheiten, alle uns gegeben sind, damit wir aus ihnen etwas lernen. Damit wir jetzt, wenn wir die Geschichte lesen, wir nicht lesen sie es als eine einfache Geschichte, dass es einst mal gewesen ist und wir glauben das, dass ein Prophet Jona gewesen ist, eine Stadt Ninive, dass er mal von einem Schiff Fisch verschlungen worden ist und dann wieder rauskam und so weiter. Aber ich glaube fest, dass das alles in sich einen Inhalt hat für uns in unserem Leben, auch heute, viele Jahre später, damit wir das gelesen haben und etwas daraus nehmen können. Und wir haben auch letztens schon auch gelesen, dass Jona floh von dem Herrn. Jona, Gott hat ihm gesagt, geh, predige dieser Stadt das Gericht, aber er wollte nicht. Er floh in ganz entgegengesetzte Richtung. Wenn wir auf die Karte schauen würden, würden wir merken, das sind nicht in eine Richtung geht die Strecke. Er geht weg von Gott, vom Angesicht des Herrn und will das eigentlich nicht tun, aus einem bestimmten Grund. Und Jona sah die Lage der Stadt und die Menschen an, samt den Tieren, nicht so wie Gott. Er sah das von seiner Seite. Und das, wie er das gesehen hatte, das hat auch auf einen Eindruck gemacht. Und als Gott ihm gesagt, gehe, predige, da war es im Jona innen, na, es bringt ja nichts. Warum soll ich gehen und predigen? Und Jona floh, weil Jona rechnete mit Gott wie mit einem Menschen. Jona ging so mit dieser Aufgabe, mit dem Auftrag Gottes um, so wie ihn ein Mensch einen Auftrag gegeben hätte. Und er rechnete so, obwohl er ein Prophet Gottes gewesen ist, und mich wundert es auch sogar sehr, dass er trotzdem in seinem Gedanken meinte, er kann doch ja irgendwohin weg und der Herr wird dann einen anderen Weg suchen, der Herr wird vielleicht an jemand anderes senden oder naja, dann soll die Stadt ja untergehen. So dachte Jona, nicht wie Gott. Und das ist eigentlich sehr oft der Unterschied, Geschwister, dass Menschen denken nicht wie Gott. Sie können so nicht denken. Menschen, die ganz nah zu Gott, bei Gott stehen, in einer engen Gemeinschaft mit Gott haben, die denken, ihre Gedanken gehen auch in gleiche Richtung. Und sie würden oft, wird Gott ihnen so den Weg zeigen und sie werden sehen, ja, das ist wirklich so. Und wenn das manchmal auch ganz unlogisch erscheinen möge, aber sie werden dann sich halten. Menschen, die eigentlich Gott nicht kennen, nicht glauben an Gott, sie werden sagen, ja, das kann doch gar nicht sein, dass so funktionieren sollte. Warum so? Und so dachte auch Jona. Und Jona hat das eigentlich nicht so begriffen, dass er mit einem lebendigen Gott zu tun hat, der doch alles regelt. Und wenn Jona gesandt hat in diese Stadt, das heißt, es wird doch etwas geben, weil Gott ihn gesandt hatte. Und Jona sieht es anders und erkennt nicht. In Psalm 139 ist ein Beispiel, wie David sah den Herrn. Wir kennen den Psalm, ich weiß, früher habe ich ihn als junger Mensch noch auswendig gelernt. Heute ist da nicht viel übrig geblieben. Aber so sagt David so, im Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da? Bettete ich mich ins Totenreich, sieh, auch dort bist du. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und bleibe im äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. David, wir merken ja, wie er nah bei Gott gewesen ist. Und David sagt doch, es ist doch gar nicht unmöglich. Und er sagt, ich kann das nicht begreifen. Geschwister, wir werden das schwierig begreifen. Wir müssen das nur glauben, aber begreifen, dass Gott überall ist. Und überall, wo ein Mensch sich auch aufhalten wird, verstecken wird oder auch verkriechen wird, Gott sieht ihn. Gott ist da. Gott weiß, wo er ist. Jona, der Prophet, Er sieht es anders und er flieht und geht weg. Und geht weg vom Angesicht des Herrn. Aber was können wir aus diesem lernen, Geschwister? Wir haben alle unser Verstand. Das Vermögen hat Gott jedem Menschen geschenkt, eine gute Gabe, das Vermögen zu denken, zu überlegen. Aber der Herr möge uns bewahren, Geschwister, dass wir, wenn wir die Stimme Gottes hören und wir ein tiefes Verlangen haben in unserem geistlichen Leben, dass der Herr uns gezeigt hat, du sollst jetzt das tun oder das andere tun oder was auch der Herr uns zeigen würde, dass wir mit unserem Gedanken von der Stimme des Herrn uns ablenken lassen mögen. Dass wir sagen, ja, aber es ist eigentlich unmöglich, ich werde dich nicht schaffen, oder natürlich ich, aber wenn der Herr gesandt hat, dann ist er ja mit uns, ist ja er da und hilft auch, das auch so auszuführen. Aber in vielen Dingen, Geschwister, dass wir nicht nach unserem menschlichen Denken, es kann auch so weise aussehen, so ein guter Eindruck machen, aber das, was der Herr gesagt hat, das gilt, ja, dass wir nicht auf unser Verstand bauen mögen und die Menschen dann fragen würden, warum hat er das getan? Wir merken ja, das Denken oder den Weg des Jonas hat viele Fragen aufgeworfen von den Schiffsleuten. Als er ihnen erzählte, warum er vom Schiff ist, warum das Meer so tobt, er glaubt fest daran, das war Gottes Hand, die ihm nachgeht, fragte ihn, sieh ihn, warum hast du das getan? Merken wir, Geschwister, wie weit es kommen kann mit Menschen, die an Gott glauben. Jona war der Prophet. An Gott glauben und fremde Menschen werden sich wundern und sagen, warum hat er das getan? Warum hat sie das getan? Warum verhalten sie sich so? Es wird ihnen nicht zur Hilfe dienen. Es wird ihnen zum Anstoß, zur Ärgernis dienen. Und Jona wird so eine Frage gestellt, warum hast du das getan? Sie konnte das eigentlich nicht verstehen, dass Jona das getan hatte. Vielleicht taten ihnen auch die Menschen in Nineveh leid. Jona ist nicht gegangen, ihnen die Rettung und das Gericht zu predigen. Und sie wissen jetzt, Jona ist nicht da. Und die Menschen bleiben in dem Zustand. Was passiert mit ihnen? Und sie stellen ihnen so eine Frage. Geschwister, eine Frage, die Jona nicht antworten konnte. Wir merken, Jona konnte ihnen keine Antwort geben. Auf solch eine Frage werden wir nie eine genügsame Antwort geben können, wenn Menschen mich so fragen würden, wenn Menschen, die in der Welt sind und werden mein Handeln tun, sehen und sagen, warum tust du das? Du glaubst doch an Gott. Was könnte ich dann ihnen sagen? Welche Antwort könnte ich ihnen geben? Keine. Und so konnte Jona ihnen auch überhaupt keine Antwort geben, Geschwister. Aber das waren jetzt Menschen, die ihm diese Frage stellten. Das waren Menschen, die, da er könnte noch vielleicht sich irgendwie, na, vielleicht herausreden können. Sie wissen ja nicht genau, wie es alles geht, ja. Und vielleicht ihnen noch sich in das bessere Licht stellen können. Aber Geschwister, wenn der Herr diese Frage stellt, wenn wir einst nicht vor den Menschen stehen würden, aber vor Gott, und der Herr diese Frage stellen würde, warum hast du das getan? Warum hast du das nicht getan, was ich wollte? Welche Antwort, Geschwister? Der Herr möge uns bewahren, dass wir nicht so eine Antwort schuldig wären. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch mir solch eine Frage stellen wird und sie ist berechtigt, das fordert eine Rechtfertigung. Es fordert eine Rechtfertigung vor Gott und Rechtfertigung vor den Menschen. Geschwister, das ist ein Weg dann, wo eigentlich, wie wir gehört haben, dem Lied, mach mich reiner, mach mich kleiner. Ein Weg, wo dann man kleiner werden muss. In Gottes Augen und auch besonders in seinen eigenen Augen kleiner und zugeben muss, oh, das war eigentlich jetzt falsch, das war nie gut. Und das fordert eine Rechtfertigung. Jona macht sich eigentlich Schuld. Einmal macht er sich Schuld vor Gott. Der Ungehorsam gegenüber Gott, das Fliehen von dem Herrn, das vermeiden eigentlich der Gemeinschaft mit Gott? Was ist jetzt, wenn ein Mensch nicht will mit Gott Gemeinschaft haben, weil er sagt, ja, ich will nicht mehr hören, ich will das nicht tun, das war es bei Jona. Aber Geschwister, der Mensch, es war eine Entfernung von Gott. Er macht sich schuldig vor Gott. Zweitens macht er sich schuldig eigentlich vor den Menschen. Gott hat ihn ja gesandt nach Ninive. Und die Menschen hören nicht. Die Menschen werden nicht überzeugt in dem, dass sie Sünder sind. Den Menschen wird es nicht klargestellt, dass wenn sie in diesem Zustand so bleiben würden, sie werden untergehen samt allem. Er macht sich schuldig vor ihnen. Jona macht sich schuldig vor den Schiffsleuten. Wenn jetzt Jona nicht da gewesen auf dem Schiff, ich glaube, das Schiff wäre gegangen auf dem Meer. Ich glaube, das Schiff müsste nicht in diesen dieser Sturm müsste nicht über dieses Schiff kommen. Es kam ja, weil Jona auf dem Schiff war. Es kam ja, es sandte der Herr einen großen Sturm auf das Schiff. Der Herr redete zu Jona. Eigentlich durch den Sturm redete der Herr zu Jona. Natürlich wurden auch die Seele der Schiffsleute auch bewegt. Sie haben eine Angst gehabt eigentlich von dem natürlichen Tod. Sie hatten eine Angst bekommen von dem natürlichen Untergehen jetzt im Wasser. Keiner will das bis heute doch. Und wir haben gelesen, schrie und beteten zu ihrem Gott. Und sie taten alles Mögliche. Aber sie merken, es war alles zu wenig. Da fehlte etwas, bis sie drauf kamen. Da ist noch einer. Ja, und Jona macht sich schuldig vor ihnen. Und Geschwister, auch ein Hinweis, auch eine Lehre für uns: nicht schuldig werden vor anderen Menschen, nicht schuldig werden von anderen Menschen. Wir Menschen können in Not kommen. Menschen kommen sogar in Not kommen, wenn wir ihnen einen Rat geben. Es heißt nicht, dass wir sollen nie einem Menschen einen Rat geben. Aber Geschwister, wenn wir einem Menschen einen Rat geben, wenn wir zu einem Menschen kommen und ihm helfen mögen und aus unserer menschlichen Sicht es alles wunderbar gut aussieht und dieser Mensch nimmt diesen Weg an und kommt in Not, können wir auch in eine schuldig machen uns. Darum ist es wichtig, wenn wir einen Rat geben, dass wir bei Gott diesen Rat fragen, dass wir bei Gott eine Hilfe suchen, dass wir bei Gott eine Weisheit suchen, damit Menschen nicht in Not kommen und wir nicht schuldig werden. Und Jona muss einen tiefen Weg der Demut gehen. Wir haben gelesen, dass sie fragten ihn, was sollen wir tun? Und was sagt Jona? Werft mich hinaus. Macht euch los von mir. Solange ich da auf dem Schiff bin, wird es so bleiben. Werft mich hinaus. Und Geschwister, sie wollen gar nicht das tun. Sie wollen gar nicht. Das heißt, sie ruderten. Es musste so eine Zeit gewesen, wo die Schiffe noch rudern hatten. Sie ruderten. Sie wollten nicht den Menschen etwas antun. Sie wollten ihn noch retten. Aber sie wollten auch gerettet werden. Aber der Herr stand da. Gottes Hand lag schwer auf dem Sturm, auf dem Schiff. Und der Herr wollte Jonas sehr einen tiefen Weg der Demütigung schicken, der Weg der Demütigung gehen lassen. Und sie ruderten, konnten nicht. Und dann rufen sie zum Gott, sagen, Herr, rechne uns nicht das zu. Aber sie wollen nicht umkommen um der Seele willen dieses Mannes. Es heißt so, Vers 14, da riefen sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen der Seele dieses Mannes und rechne uns nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, tust, was es dir gefällt. Welch eine Erkenntnis sie bekommen haben, welch ein Verständnis sie bekommen haben in dieser kurzen Zeit, als sie nur gehört haben von einem lebendigen Gott. Sie haben gehört, da ist Gott am Werken, da ist die Hand Gottes. Und sie erkennen eigentlich das andere, was sie gehabt haben, alles. Ihre Götter, denen sie dienten, welche sie anrufen in der Not, das war nichts. Sie merkten, dass der eine ist da und erkannten, dass nur Gott tut, was er will. Es ist eigentlich ein tiefes Wort, Geschwister, wie Menschen doch kommen. Und einerseits dachte ich für mich, gut, dass Jona auf dieses Schiff gekommen ist. Gut, dass Jona eigentlich da gewesen ist und Gott diesen Sturm gesendet hatte, weil die Menschen auf dem Schiff, die erkannten, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dass es einen Gott gibt, der alles tut, was ihm gefällt. Und es heißt später, dann, als sie ihn rausgeworfen haben in das Meer und das Meer still wurde, da ergriff seine Ehrfurcht. Ich sehe eine Ehrfurcht. Und was mir das sagt noch, Geschwister, dass wenn auch Menschen gottlos sind, wenn Menschen Gott nicht folgen, aber wenn sie die Menschenhand, Gottes Hand verspüren und erkennen, dann denken sie anders. Sie wurden vielleicht nicht gläubig, sie werden vielleicht nicht Gott nachfolgen, aber das, was sie erfahren haben, Geschwister, das werden sie vor Gott einmal hören. Das wird Gott ihnen einmal sagen. Und weißt du, diese Zeit, an dem Punkt redete ich zu dir und du erkanntest, dass ich das bin. Und Geschwister, das Wort wird zu ihnen reden später. Und diese Menschen nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Aber Geschwister, die Tat, dass das Schiff lieber ohne den Prophet als mit dem Prophet, das hat mich so bewogen. Er musste fliehen vom Schiff. Er musste vom Schiff beseitigt werden. Es ging dem Schiff eigentlich besser als mit einem Menschen, der Gott nicht folgt. Als mit einem Menschen, der angeblich Gott folgt und doch nicht tut, was dem Herrn gefällt. Geschwister, welch eine Lehre. Es war besser, dass sie ohne Jona auf dem Schiff gewesen sind, als mit Jona. Wie schrecklich eigentlich es kommen kann, Geschwister, wenn ein Mensch, der Gott dient, aber solch einen Einfluss ausübt, solch ein falsches Licht ausbreitet unter den Menschen, die Gott nicht dienen. Dass manchmal ist besser, dass sie das nie gesehen oder ihn nicht gehört hätten. Aber Gott geht mit Jona einen anderen Weg, einen tiefen Weg. Jona setzt ein schlechtes Beispiel vor den Menschen. Und was dazu noch sagen wäre, dass auch ein bester Diener Gottes, der größte Prediger, was geben kann, kann falsch gehen. Wenn er nicht in der Demut Gottes bleibt, wenn er nicht klein bleibt, wenn er sein Gebet nicht ist, auch dass Gott ihn rein erhalten möge, dass Gott ihn immer kleiner machen würde, dass Gott ihn demütigen sollte, Geschwister, dann wird er den gleichen Weg Jonas gehen und er kann nicht taugen für das Reich Gottes. Ich denke jetzt an das Beispiel. Vor vielen Jahren hat Schwester Hennig eine Predigt gehabt und dort hat sie so gesagt, ist etwas anders als Nathan kam, als David wollte den Tempel bauen und er hat viel vorbereitet eigentlich und dann redete er mit dem Propheten Nathan und fragte ihn, meinst du, soll ich ein Haus Gottes bauen? Dann sagte Nathan zu ihm, ja, der Herr ist mit dir, baue das Haus, weil Nathan sah ihn als Menschen, der gerechte König, so ein König, welchen das Volk Israel brauchte, natürlich soll doch er bauen. So denkt ein Mensch manchmal, wenn er was hört und sieht. Aber als Nathan gegangen ist, dann sagte der Herr zu ihm, nein, David kann kein Haus bauen. David war ein Krieger und als Krieger war viel Blut vergossen. Gott wollte nicht, dass solch ein Mensch ihm ein Haus baut. Und er sagte, geh zurück zum David und sag, du sollst kein Haus bauen, aber dein Sohn. Und dann sagte die Schwester Hennig so, auch der Prophet Gottes kann nicht wissen, wenn es ihm der Herr nicht klar macht. Und so geht der Prophet Jona einen Weg der Demut. Und das heißt, sie warfen ihn, aber der Herr sandte einen Fisch, um ihn verschlingen. Mich hat es bewogen auch, wie der Herr ihn nicht losließ. Wie der Herr doch ihm nachgegangen ist und hat ihn nicht einfach fallen lassen. Dass der Herr ihn nicht so gelassen hatte, wenn er nicht will, dann soll so bleiben. Und dass Jona noch am Ende noch verloren gehen würde. Und es heißt, er sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona blieb 3 Tage und 3 Nächte im Leib dieses Fisches. Ein Weg der Demütigung. Menschlich und wissenschaftlich gesehen ist es unmöglich, in sowas, dass ein Mensch in einem Leib des Fisches würde 3 Tage und 3 Nächte leben können. Was aber bei Gott möglich ist. Natürlich ist das noch ein anderes Bild auf Christus, aber ich will jetzt da bleiben. Und Gott gab Jona noch eine Möglichkeit. Gott gab ihm noch eine Gnadenzeit, diese 3 Tage und 3 Nächte, um zur Erkenntnis kommen, dass Gott tut, was er will und dass Gott alles in der Hand hat und dass Jona als Mensch vor Gott eigentlich einmal nichts ist, ohnmächtig, und zweitens, dass Jona doch eine lebendige Seele hat und Gott ihre Seele helfen will. Gott ließ ihn gehen. Wir können uns das vielleicht schwer vorstellen, was Jona in diesen Momenten durchgemacht hatte, als er rausgeworfen worden ist. Vielleicht dachte Jona, naja, jetzt gehe ich unter und dann ist alles aus. Vielleicht schrie Jona zu Gott, als er in das Meer gelandet ist. Wir wissen nicht, wie tief Jona gegangen ist, aber das Wort, das Gebet Jonas im Leib des Fisches schenkt uns etwas, zeigt uns etwas, was Jona durchgemacht hatte. Und er sagt so, Vers 4, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, die Fluten mich umgaben, die Wogenwellen gingen über mich. Er ist untergegangen. Er ist untergegangen im Wasser, so dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Geschwister, merken wir, er dachte jetzt nicht an das, jetzt Angst vor dem Tod. Das hat er nicht gehabt. Aber er hat Angst gehabt, dass er vor Gott verstoßen geworden ist. Er hat Angst gehabt, dass seine Seele verstoßen ist. Das kam ihm jetzt in den Sinn. Erst als er rausgeworfen worden ist. Erst als er in diese Lage gekommen ist, wo kein Ausweg ist, welchen Ausweg kann ein Mensch haben, wenn er in einem großen Sturm in das Meer rausgeworfen wird? Kein Ausweg. Und jetzt jetzt hat er Angst um seine eigene Seele. Geschwister, nicht um das, dass er jetzt einen Tod erleiden müsse. Das war ihm nicht so wichtig. Er sagt, so dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Das erkannte Jona. Und Geschwister, der Herr schickt uns manchmal Wege. Der Herr führt mich und dich manchmal so einen Weg, dass wir erst dann an ihn denken. Vorher kommen wir nicht in unseren Gedanken und unserem menschlichen Verstand so weit, warum das ist. Wir denken vielleicht manchmal, na, warum muss ich das da leiden? Warum geht es mir so schlecht? Wir sehen vielleicht alle anderen um uns, auch unsere liebe Geschwister, sie lachen ihnen, es geht's wohl. Warum ich? Warum ich? Aber Geschwister, es liegt vielleicht ein kleines Warum. Es liegt vielleicht etwas, was zwischen mir und Gott ist. Und der Herr lässt uns untergehen, ganz unten, dass wir nichts mehr sehen. Ich sehe nicht mal meine Schwester, meinen Bruder, meinen Nachbar, meinen Arbeitskollegen. Ich sehe niemand mehr. Ich sehe mich. Jona sah nur sich. Als er untergegangen dann und er sagte, Seegras umschlingte mich. Wir können vorstellen, was da unter vorging. Dachte er, dass er erkannte, ich bin ja schuld. Geschwister, er erkannte, ich bin doch schuld. Kein Ninive, nicht die Menschen sind schuld, nicht die Schiffsleute, nicht der Kapitän, wo mir so angesprochen hatte. Ich bin schuld. ich bin schuld. Und es tut ihm weh im Herzen. Es reut ihm vom Herzen. Eine tiefe Reue steigt in ihm auf. Und er kann nicht mehr den Tempel der Heiligen sehen. Geschwister, er dachte an das, an den Tempel, wo er auch gewesen ist. Das heißt, er sah den Tempel, er war tot, er hat Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen, mit den anderen, die Gott dienen. Alles verloren. Seele verloren, die Gemeinschaft mit den Geschwistern verloren, alles verloren. Geschwister, wisst ihr, es ist gut, dass Gott solche Wege führt. Es ist gut, dass der Herr solche Wege den Menschen führt und schenkt. Ich sage noch mehr, ich bete immer in meinen Gebeten für Menschen, die den Weg Jonas gegangen sind, die glauben an Gott, die in Freude gezeugt haben, dass Gott der Herr, ihr Retter ist. Aber ich bete, der Herr soll sie Wege Jonas führen, dass sie untergehen mögen, dass sie von ihrer Not und Angst zu Gott rufen mögen für ihre Seele, dass sie vergessen vielleicht mögen, was ihnen vielleicht zugestoßen ist. Vielleicht liegt einem vom Herzen etwas, was andere ihnen angetan haben, gesagt haben. Geschwister, alles muss vergehen, alles muss vergessen werden, weil ich stehe vor Gott. Ich stehe vor dem allmächtigen Gott und ich allein bin für meine Seele verantwortlich. Wer war für Jonas Seele verantwortlich? Er selbst, kein anderer Mensch. Kein anderer Mensch hatte an Jonas Schuld, er selbst. Und Geschwister, solche Wege brauchen wir. Wenn der Herr eine Seele solche Wege führt, dann ist es eine Gnade. Das war jetzt Gnade, dass Gott ihn nicht untergehen ließ. Das ist jetzt Gnade, dass Jonas zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er schuld ist, Geschwister. Und wir sollen Gott in Ewigkeit danken, wenn uns so geht. Weil dann werden wir gerettet. Dann werden wir gesegnet. Dann wird unsere Seele aufleben, Geschwister. Darum, für solch einen Weg wollen wir Gott danken. Mag er so schwer zu sein. Mag er so sein, dass wir uns scheint, dass wir von allen verworfen, vergessen, verleugnet werden. Geschwister, meine Seele soll vor Gott bestehen können. Meine Seele soll vor Gott rein sein. Und dann, wenn meine Seele genesen ist, dann weiß ich auch, vor welchen Menschen meine Seele noch rein sein. Und dann wird Gott es zeigen, mir und dir. Alles wird er zeigen. Aber den Weg Jonas in die tiefe Demut hinein, dass wir uns selbst vergessen, dass wir keinen Ausweg sehen. Mir hat es so gefallen, Geschwister, dass Gott Jonah einen Weg geführt hat, jetzt nicht der er gehen wollte. Er wollte eigentlich frei sein, er wollte weg. Aber Gott in dem führte ihn weiter und führte ihn in solch einen Weg, wo er keinen Ausweg hatte. Jonah konnte jetzt keinen Mensch um Rat fragen. Jonah konnte jetzt keinen Ausweg finden. Aber der Weg, das war der Weg Gottes jetzt, den Gott ihn führte. Und so kann unser Weg manchmal aussehen, den wir fast nicht annehmen können. Unser ganzer Verstand und Erkenntnis sagt, das kann nicht sein. Aber Geschwister, das kann der Weg Gottes sein. Immer wieder denke ich an das Volk Israel, als sie dann aus Ägypten zogen, als sie dann meinten, frei zu sein. Und sie kommen an das Schilfmeer, ja, an das Rote Meer. Und sie kommen, der Weg ist ja zu. Was sollten wir? Der Weg ist zu. Aber das war das eine noch. Da haben sie vielleicht gedacht, ja, Gott wird Mose zeigen, wie. Aber dann haben sie die Ägypter gesehen. Dann haben sie den Feind gesehen, wie er sich naht. Sie haben schon die Staubwolke gesehen. Anders konnte sie nicht sehen. Sie hatten damals noch kein Fernglas wie heute. Sie haben den Feind ganz nah gesehen, dass er kommt. Was dann? Da ist das Meer hinter uns. Da ist der Feind. Aber Geschwister, ihr Weg, ihr einziger Weg, ging dahin, wo kein Mensch glauben würde. Ihr einziger Weg war durch das tiefe Meer. Das war der Weg Gottes. Das war der Weg Gottes. Menschen gesehen, kann ich gehen. Einen Umweg gab es nicht, ein Schiff gab es nicht, so sie mitnehmen und sie mussten gehen. Und Jonah geht solch einen Weg. Was mich noch auch bewogen hatte, als er noch auf dem Schiff gewesen bin, ist ein wenig zurück, dass die Menschen, als sie erkannten den lebendigen Gott, den allmächtigen Gott, einen Gott, den sie nie bis jetzt gekannt haben, dass in dieser Lage jetzt erkannten sie, dass ein lebendigen Gott, es heißt so, im Vers 16, im letzten Vers des ersten Kapitels, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Die Menschen haben jetzt verstanden, dass ein lebendiger Gott ist. Und sie taten ihre Versprechung. Sie taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Sie versprachen, dass sie jetzt diesen Gott anrufen werden, diesen Gott anbeten würden, den sie bisher nicht kannten. Ich denke jetzt noch an die Begebenheit, als Apostel Paulus, in der Apostelgeschichte steht das, weiß nicht in welchem Kapitel, Apostel Paulus ging durch Athen, durch die große Stadt. Und als er ging, heißt es so, sah er, dass die Stadt eigentlich gar nicht so nicht religiös ist. Er hat gemerkt, überall standen so verschiedene Götter so, und Altäre für verschiedene Götter. Und er hat gesehen, die Menschen eigentlich, sie verehren alle jemanden. Sie dienen jemanden. Das waren Menschen, die nicht alles verleugnet haben, alles, was vielleicht eine Übermacht hätte. Aber sie kannten den einen Gott nicht. Und als er ging, hat er gesehen einen Altar. Er hat gesehen einen Altar und auf dem Altar ist gestanden dem unbekannten Gott. Diesen Altar haben die Athener noch zusätzlich gebaut, weil sie eigentlich auch ihre Götter haben, die sie immer angerufen haben, denen sie gedient und geopfert haben. Sie in ihrem Glauben glaubten sie, dass das eigentlich gut ist. Aber da innen, in der Seele tief, hatten sie ein Verlangen vielleicht oder eine Erkenntnis und Verständnis. Es muss doch noch etwas geben, was mehr ist, was größer ist als unsere Götter sind, weil sie selbst ja die Götter gemacht haben. Das wussten sie eigentlich. Das hat ihnen ihren menschlichen Verstand gesagt, naja, das habe ich ja selbst aus Holz, aus Stein gemacht. Irgendwie wollten sie jemanden verehren, aber da ihnen tief im Herzen sagte ihnen eine Stimme, das kann dir ja nicht helfen. Und sie bauten einen unbekannten Gottaltar. Und das hat Paulus gesehen. Und Geschwister, dann fing Paulus an, diesen Menschen, diesen unbekannten Gott offenbaren, ihnen zu predigen, ihnen zu erzählen von diesem unbekannten Gott. Und das wäre eigentlich die Aufgabe des Propheten Jonas gewesen, einmal in der Stadt Ninive und einmal auf dem Schiff. Aber Jonas, wir haben gelesen, er schlief, ganz ruhig. Aber das wäre seine Arbeit gewesen, diesen Menschen, diesen unbekannten Gott bekannt zu geben, von diesem unbekannten Gott zu reden. Aber Jonas tat es nicht. Jonas eigentlich versäumte die Gelegenheit in der Stadt und auf dem Schiff. Und nur allein die unendliche Liebe und Gnade Gottes hat Jona gerettet. Nur allein diese Liebe hat ihn diesen Weg geführt, wo er eigentlich tief, tief in sich gehen musste und zu einer tiefen Erkenntnis kommen konnte. Und das war für Jona Gottes Gnade. Und Geschwister, wenn heute Gott so Menschen führt, das ist auch nur Gnade. Wenn heute Gott einen Menschen führt, der nicht will, und Gott ihn meinetwegen auf ein Krankenbett legt, wo er nicht rauskommen wird, das ist Gnade. Das ist noch die Zeit, die Jona bekommen hatte, diese 3 Tage. Das ist noch die Zeit, wo der Mensch die Möglichkeit hat, sich noch in sich zu gehen und noch ans bedenken, was er ist und was Gott ist. Das ist noch Gnade, Geschwister. Nicht jedem ist das gegeben. Nicht jeder Mensch auf dieser Erde hatte Zeit, um in sich zu gehen wie Jona. Manche sind gegangen und konnten nicht. Als der verlorene Sohn in der Not war, was hat er erkannt? Als der verlorene Sohn seinen Weg ging, den er allein gehen wollte, was hat er erkannt? Er hat erkannt eigentlich, dass es noch auf eine Stelle auf dieser Erde geben kann. Er erkannt, es gibt noch einen Ort und einen Platz, wo er gut haben kann, könnte. Ja? So ist es in dieser Geschichte, die Jesus sagte, wo er es noch gut haben kann. Er erkannte, dass keine menschliche Hilfe ihm helfen kann. Er erkannte, dass Menschen eigentlich ihm da nicht mehr helfen können. Aber wisst ihr, das war der Weg Gottes. So lange führte Gott den verlorenen Sohn. Er ließ eigentlich für ihn alles schlechter gehen. Es ging immer schwer, bis er in sich schlug, in sich ging. Und er erkannte, nur da zurück beim Vater, nur da kann er gerettet werden. Auch eine Gnade, die er gehen musste, die er eigentlich gegangen ist. Aber Geschwister, warum ließ Gott Jona nicht fallen? Weil Gott heute noch nicht will, dass einer seinen Auserwählten, und das sind eigentlich alle, die zum Kreuz gekommen sind, alle Menschen, die Vergebung der Sünde erlangt haben, die sind seine Auserwählten. Das sind alle Menschen, Geschwister, die der Herr nicht fallen lassen will. Und wenn sie vielleicht in ihrem Gott dienen, einmal anderen Weg gehen wollen, und wenn sie vielleicht müde werden, und wenn ihnen vielleicht das zu viel scheint, aber Geschwister, der Herr, wenn der Herr solche Wege führt, das ist, weil er immer noch mich und dich liebt, weil er nicht das will, dass wir fallen sollen. Der Herr will nicht, dass wir verzagen sollen. Der Herr will nicht, dass wir alle verloren gehen oder eins verloren gehen und nicht bei ihm sein können. Und Jona musste in der Leib eines Fisches kommen, zum Erkenntnis kommen, dass er Unrecht tut, dass er ungehorsam ist. Aber warum musste mit Jona so weit kommen? Warum musste Gott mit diesen Menschen solch einen Weg gehen? Wir haben das Einleitungswort noch gelesen, will ich noch kurz anführen, Matthäus 12. Matthäus 12 geht Jesus auch auf dieses Geschehen ein, welches geschehen ist mit dem Jona. Und als ihn die Schriftgelehrte und die Pharisäer fragen nach einem Zeichen, sie wollten etwas noch sehen. Eigentlich ist es immer der falsche Weg, wenn Menschen, oder ich will sagen, nicht immer vielleicht, aber oft der falsche Weg, wenn Menschen wollen, bevor sie glauben würden, dass sie ein Zeichen sehen wollen. Der echte Grund, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist nicht, dass er etwas Großes gesehen hatte und es hat ihn bewundert, und er kommt jetzt zum Glauben. Geschwister, nach einer Zeit kann man das vergessen. Nach einer Zeit lang wird dieses Wunder nicht so groß erscheinen. Nach einer Zeit lang wird es nicht mehr so wichtig sein. Und weil wir haben ja alle Verstand, und unser Verstand fängt an zu erklären, naja, es gibt dann unzählige Erklärungen, warum das Große einmal Große geschehen ist und jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Und der Mensch kommt in einen Zweifel herein und er kann das fallen lassen. Aber der beste Grund, wenn ein Mensch eigentlich wirklich zur Erkenntnis seiner selbst kommt, ist das, dass er glaubt. Dass er glaubt und dass er erkennt, dass er nichts ist wie Jona im Schiff, im Bauch des Fisches. Dass er erkennt eigentlich, dass er schuld, er, an ihm liegt das, Geschwister. Das ist das Beste, was der Mensch nachher erhält. Und dass der Mensch erkennt, dass nur bei Gott er Vergebung gefunden hat, dass ihm sein Zustand reut, dass es ihm schmerzt, dass er keine Minute mehr länger in dem Zustand bleiben wird, leben will. Das erhält nachher den Menschen. Aber sie wollen ein Zeichen, aber Christus sagt, dieses böse und ehebrecherische Geschlecht, dieses Geschlecht, wo eigentlich in Sünden untergeht, will etwas sehen. Aber er sagt ihnen, sie würden das Zeichen Jonas nur sehen. Geschwister, ich will jetzt über das nicht viel sagen, aber wenn zu den Menschen in Ninive Gott Jona gesandt hatte, zu ihnen zu sprechen, dann hat Gott heute ja seinen Sohn gesagt. Und das sagt, will Christus sagen. Heute hat er ja, hat Gott nicht einen Menschen gesandt. Er hat sogar seinen einzigen Sohn gesandt, damit ihm Menschen geholfen würde. Welches Wunder, welches Zeichen könnte noch größer sein? Es gibt kein größeres Zeichen. Und wenn die Welt umdrehen würde sich, und wenn Gott alles wird umkehren, es ist immer noch kleiner als das Zeichen Christi, dass er gekommen ist, der Sohn, dass Gott selbst auf die Erde gekommen ist, als Sohn Gottes und hat den Menschen die, die Vergebung der Sünden gebracht. Das will er sagen. Und er deutet auf den ganzen Ernst der Lage hin. Jesus sagt ihnen auf den ganzen Ernst und er erinnert sie und sagt, es war eine Stadt Ninive, es waren Menschen dort. Und Gott hat einen Jona zu ihnen doch noch gesandt. Jona ist doch noch gegangen zu ihnen. Und Geschwister, vielleicht werden wir noch über das sprechen. Jona ging, es heißt, eine Tagereise weit. Die Stadt war so in der Strecke geteilt, wie man das nennt, wenn drei Tage, wenn man dann gehen würde, drei Tage, dann ist man vom einem Ende zum anderen Ende gekommen. Man hat überquert die Stadt. So groß war sie. Wie viele Kilometer interessiert nicht. Aber es war drei Tage Reise, so zählte man damals die Strecken. Und Jona geht einen Tag weit und predigt. Er geht einen Tag, redet und predigt. Und Geschwister, die Stadt, sie kommt zu Gott. Die Stadt liegt in Aschen. Sie demütigen sich alles in dem allem. Und er, Jesus, sagt, wisst ihr, das Zeichen werdet ihr sehen zu ihnen. Das Zeichen werdet ihr sehen, weil als wir ihr vor mir stehen würdet, als ihr vor Gott stehen würdet, und dann werdet die Menschen aufstehen und mit Finger auf euch zeigen und sagen, ihr habt Christus verleugnet, ihr habt Christus verschmäht, ihr habt das Blut verachtet und sind nicht gekommen. Und wir haben nur einen Menschen gehört, wir haben nur eine Botschaft gehört und wir haben sie gehört, wir haben sie angenommen. Geschwister, ich will weiter jetzt nicht eingehen, die Zeit ist vorbei. Und der Herr möge uns helfen, Geschwister, dass die Menschen aus Ninive nicht einem von uns zeigen würden. Aber Geschwister, wollen wir doch alles einsetzen, unsere Kraft, unser Leben, alles, was wir können und mögen, für die Menschen noch in eine Hilfe sein können, mögen, nicht wie Jona am Anfang gewesen ist, zweimal war er eine richtige Hilfe, aber so, dass noch Menschen doch noch gerettet werden mögen, wollen wir alles einsetzen, aber dafür, Geschwister, müssen wir alle gerettet sein, dass wir rein vor Gott stehen, wie das Lied immer wieder mit so gefallen, mach mich reiner, mach mich kleiner, Geschwister, dass wir tot sind, wo der Herr uns haben will, nicht so physisch gesehen, aber in unserem geistlichen Leben, dass unser geistliches Leben dort steht, wo der Herr uns haben will. Ich meine den Zustand der Erkenntnis, dass wir gewachsen sind, dass wir weitergekommen sind und dass wir auch anderen Menschen helfen mögen. Anders können wir nicht helfen. Ich kann nicht jemand helfen, wenn ich nicht selbst nicht das bin, was ich sein sollte. Jona konnte am Anfang nicht. Er ging seinen Weg und der Herr möge uns helfen, Geschwister, dass wir das erfüllen mögen. Alles, was der Herr von uns verlangt, was er von uns erwartet, Geschwister, und dass wir auf die Stimme des Herrn hören mögen, dass wir die Stimme des Herrn verstehen, dass wir die vernehmen mögen, wenn der Herr uns zu uns redet und nicht unseren Weg gehen mögen. Und wie er aussehen mag, schwer oder unmöglich, Geschwister, wenn der Herr uns führt, dann ist er bei uns. Und Geschwister, der Herr kann uns nicht mehr nah sein, als in dieser Lage, wie Jona gekommen ist. Jetzt, als Jona im Leibe des Fisches gewesen ist, nahte er sich zu Gott. Und der Herr war ganz nah bei ihm. Darum wurde er gerettet. Gott sah seinen Zustand. Gott sah, dass der Jona noch gerettet werden will. Gott sah, dass eigentlich ihm es leid tut, es ihn reut, dass er nicht getan hatte. Und Gott führt ihn heraus. Der Herr möge uns segnen, Geschwister, uns allen helfen. Amen.